NDR Info. Echo des Tages.
Holger Senzel begrüßt Sie zum Echo des Tages mit folgenden Themen. Debakel am Boden, Hauptstadtflughafen wird Wahlkampfthema. Explosive Atommacht, Führungskrise und Massenproteste in Pakistan. Ein bisschen Reue, Lance Armstrong und das Doping. Transportflugzeuge statt Kampfjets, Deutschland und die Kämpfe in Mali. Kita für alle, Städte- und Gemeindebund zum Stand der Kinderbetreuung. Kleines Plus, Haushaltsüberschuss trotz Eurokrise und schwächelnder Wirtschaft und Opferabo nach Dönermorden, das Unwort des Jahres. Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu bauen. Das abgewandelte Ulbricht-Zitat kursiert als Scherzpostkarte in Berlin. Wenn das Chaos ein gewisses Maß überschritten hat, ist Lachen womöglich gesünder als Empörung. Das gilt natürlich nicht für die Politik. Das Debakel um den geplanten Großflughafen, von dem niemand weiß, wann er denn nun eröffnet wird, wird Wahlkampfthema. Wusste Verkehrsminister Ramsauer womöglich schon früher von dem Problem? Das war eine der Fragen heute. Eine von ganz, ganz vielen, auf die es keine Antworten gab in der Sitzung des Bundestagshaushaltsausschusses. Aus Berlin, Annika Sippör.
Sondersitzung des Haushaltsausschusses abgebrochen und alle Lager weisen sich gegenseitig die Schuld zu.
Wovereit und Platzek haben diese Sitzung platzen lassen, weil sie nicht die richtigen Prioritäten setzen.
Die Koalition hat praktisch Herrn Ramsauer den Mund verboten.
Wer in der Öffentlichkeit Rede und Antwort steht, wer für Fernsehshows Zeit hat, der muss auch für den Haushaltsausschuss Zeit haben. Herzlichen Dank.
Aber noch einmal von Anfang an. Der Haushaltsausschuss hatte die Sondersitzung einberufen, um grundsätzliche Fragen zu klären, noch bevor morgen der Aufsichtsrat des Flughafens tagt. Unter anderem, wer trägt welche Verantwortung für den Krisenherd BER? Außerdem, wann werden wohl einmal die Kosten beziffert werden können? Eingeladen waren sie alle, Flughafenchef Schwarz, Technikchef Ammann, die Mehrheitsgesellschafter Berlin und Brandenburg und damit Berlins regierender Bürgermeister Wowereit und Brandenburgs Ministerpräsident Platzek. Sie alle sagten ab. Der haushaltspolitische Sprecher der Union Bartle macht so seinem Unmut Luft.
Diese beiden Herren haben ihre Präsenz verweigert. Deshalb sehen wir uns nicht in der Lage, die inhaltlichen Fragen substanziell zu besprechen. Der Bundesverkehrsminister sitzt nicht im Aufsichtsrat. Deshalb wäre es aus unserer Sicht notwendig, diese Fragen dann zu besprechen, wenn uns die beiden Herren zur Verfügung stehen.
Auch eingeladen die Vertreter des Bundes, der ebenfalls Gesellschafter des Flughafens ist, die zuständigen Staatssekretäre sowie Bundesverkehrsminister Ramsauer. Und auch wenn es beim Bundesminister zunächst Verwirrung gab, er tauchte dann doch auf.
Nachdem man als Minister hohen Respekt vor dem Haushaltsausschuss hat, bin ich jetzt hier.
Denn immer noch unklar ist, welche Rolle spielt eigentlich der Bund? Wann wusste Bundesverkehrsminister Ramsauer, dass auch der vierte Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen nicht zu halten sein wird? SPD-Chef Gabriel unterstellte Ramsauer, Informationen über die Verzögerungen am BER zurückgehalten zu haben.
Er ist da wirklich einer Fehlspekulation aufgesessen. Ich weise die Unterstellung, ich hätte irgendwas früher gewusst, wirklich in aller Deutlichkeit zurück.
Und mehr musste Ramsauer heute auch gar nicht beantworten, zumindest nicht im Haushaltsausschuss. Nachdem die schwarz-gelben Mitglieder beschlossen hatten, ohne Berlin und Brandenburg hätten Fragen an niemanden einen Sinn, zum Ärger der Opposition.
Wir haben nicht die einzelnen Probleme diskutieren können. Wir haben nicht die Frage diskutieren können, inwieweit es dann zutrifft, dass Herr Ramsauer schon deutlich vorher von den ganzen Angelegenheiten wusste, schon im Dezember. All diese Fragen konnten nicht diskutiert werden.
Wir haben konkrete Fragen, wie es weitergehen soll zu den Mehrkosten, was eigentlich die Vertreter des Aufsichtsrates des Bundes eigentlich geleistet haben.
Sondersitzung abgebrochen. Deshalb mussten die, die für den Bund Verantwortung im Aufsichtsrat des Flughafens übernommen haben, auch nicht mehr antworten, obwohl sie da waren. Die Staatssekretäre Bomber und Gatzer. Mehr Licht im Dunkel des Hauptstadtflughafen-Debakels, wieder einmal vertagt.
Das BER-Debakel und kein Ende, Annika Sippör berichtete aus Berlin. Er nennt sich selbst Revolutionsführer, jener Muhammad Taher ul-Qadri, der in Pakistan innerhalb weniger Wochen zum Politstar wurde. Und er hat es tatsächlich geschafft, Hunderttausende Pakistani zu mobilisieren. Bei einer Großdemonstration in der Hauptstadt Islamabad forderte der Religionsgelehrte seine Anhänger heute Morgen zur Revolution auf. Und mitten in die Protestversammlung platzte dann die Nachricht von der Festnahme des Premierministers. Kai Küstner berichtet.
Am selben Tag, an dem Pakistans gewählte Regierung den Volkszorn zu spüren bekam, zehntausende Protestler das Regierungsviertel belagerten, erhöhte dann auch noch die Justiz den Druck. Die Anordnung des obersten Gerichts, der Premierminister sei festzunehmen, erklärt sich aus einem schon länger schwelenden Verfahren, kam aber zu einem äußerst brisanten Zeitpunkt. Das oberste Gericht hält sich bei seinen Entscheidungen an das Gesetz. Es lässt sich nicht von äußeren Umständen beeinflussen, befand dieser pakistanische Rechtsexperte. Mit den Protesten hat das tatsächlich zunächst mal nichts zu tun. Vielmehr wird dem heutigen Premier schon länger vorgeworfen, in der Zeit, als er noch Energieminister war, bei der Vergabe für den Bau von Kraftwerken unter der Hand Millionen abkassiert zu haben. Korruption ist aber eben genau eines der Themen, das die Protestler so auf die Palme bringt. Es herrscht hier bei uns das Gesetz des Dschungels in Pakistan. Wir wollen diese unfähigen Politiker aus dem Amt jagen und sie ersetzen durch fähige, talentierte und patriotische Menschen, die sich auch um den Fortschritt des Landes kümmern. Spontaner Jubel brach Beobachtern zufolge unter den Demonstrierenden aus, als die Nachricht die Runde machte, der Premier habe vor Gericht zu erscheinen. Die Protestler fühlten sich bestätigt in einem ihrer Anliegen. Daneben gibt es noch viele andere. Beständiger Terror, die Wirtschaft am Boden, Preissteigerungen, Stromausfälle, Gasknappheit. Die Liste ließe sich fortsetzen. Auch deshalb versammeln sich nun Tausende hinter einem Geistlichen, der erst im Dezember nach jahrelanger Abwesenheit aus Kanada ins Land zurückkehrte, der nun aber verspricht, alles anders machen zu wollen. Mohammed Tahir ul-Qadri. In seinem für ihn typischen, wütend klingenden Redestil eines Predigers wandte sich Qadri an die Menge im Herzen Islamabads. Geschützt von kugelsicherem Panzerglas forderte er den Rücktritt der Regierung und die Auflösung des Parlaments. Der vermeintliche Heilsbringer Qadri ist sicher kein Islamist. Eine umstrittene Figur ist er trotzdem. Warum, so fragen sich nicht wenige, will er die Regierung jetzt stürzen, wo ohnehin im Mai Wahlen stattfinden sollen? Will er die Demokratie, die er zu retten vorgibt, vielleicht doch ernsthaft schädigen? Steckt das ihm in der Vergangenheit wohlgesonnene Militär dahinter? Einen Marsch der Millionen hatte der muslimische Geistliche Tahir ul-Qadri angekündigt. Vielleicht 40.000 sind es geworden. Einen Wandel wollen sicher nicht nur die Demonstrierenden in Islamabad. Aber einen Wandel wohin? Dass ein Land auch unter einer gewählten zivilen Regierung abermals so dicht am Abgrund wandelt, ist für die demokratischen Kräfte in Pakistan keine gute Nachricht. Der Druck auf die gewählten Vertreter wächst und er kommt von allen Seiten.
Führungskrise in Pakistan, einem chronisch taumelnden Land, einer chronisch taumelnden Atommacht. Dazu der Kommentar im Echo des Tages von Sandra Petersmann, Neu-Delhi.
Viele Menschen in Deutschland haben nicht erst seit heute ein verheerendes, düsteres Pakistan-Bild im Kopf. Pakistan gleich Terrorstaat, gleich religiöser Fanatismus, gleich Taliban und Al-Qaida, gleich gefährliches Machtvakuum mit Atomwaffen. Da kommt es auf einen Haftbefehl gegen den Premierminister wegen mutmaßlicher Korruption oder auf einen selbsternannten Revolutionsprediger mit kanadischem Pass auch nicht mehr an. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Bevölkerung. Sie leidet unter stundenlangen täglichen Stromausfällen. Die Wirtschaft ächzt. Arbeitslosigkeit und Preisinflation sind gleichermaßen gigantisch. Die Menschen in Pakistan sind überwiegend jung und ohne Perspektive. Und sie sind gefangen im gefährlichen Machtkampf ihrer Eliten. Das sind die gewählte Regierung unter Führung der pakistanischen Volkspartei, die selbstbewusste Justiz und der wahre Machthaber im Land, der aufgeblähte Militärapparat. Die derzeit noch amtierende Regierung könnte die erste in der Geschichte Pakistans sein, die eine ganze Legislaturperiode übersteht. Reguläre Wahlen sind für Mai vorgesehen. Doch ob sich Präsident, Premierminister und Kabinett über die Ziellinie schleppen können, ist ungewiss. Viele Beobachter gehen davon aus, dass es eine Verbindung zwischen dem selbsternannten Revolutionsprediger Tahir ul-Qadri und der Armee gibt. Der Geistliche lobt das Militär in seinen Reden ausdrücklich. Als enger Vertrauter des ehemaligen Präsidentengenerals Pervez Musharraf dürften ihm alle Kanäle zur Armeeführung offenstehen. Während das Militär selber jeden Eindruck vermeiden will, die politische Führung im Land wieder an sich reißen zu wollen. Das oberste Gericht assistiert als williger Gehilfe. Der erschöpften Bevölkerung wäre die Kraft zu wünschen, sich nicht nur gegen die gewählte Regierung aufzulehnen, sondern gegen das System als Ganzes. Die wirtschaftliche, politische und militärische Macht in Pakistan ist in den Händen weniger Familien. Diese kleine Elite besteht vor allem aus Großgrundbesitzern und Großindustriellen, deren Welt sich nur um die eigenen unmittelbaren Interessen dreht. Der ausgehöhlte Staat ist nicht für die Bevölkerung da, sondern bedient sich selber. Das Militär frisst den mit Abstand größten diesen Teil des Etats auf, während das öffentliche Bildungs- und Gesundheitssystem am Boden liegen. Für die Stärkung der demokratischen Kräfte in Pakistan wäre es wichtig, dass die Regierung bis zum Ende durchhält, um anschließend vom Volk an der Wahlurne für ihr Versagen bestraft zu werden. Das wäre ein erster winziger Schritt zur Genesung des chronisch taumelnden Landes. Was es zusätzlich bräuchte, wären eine Armee und Justiz, die sich auf ihre gesellschaftliche Verantwortung besinnen. Was es auch bräuchte, wäre eine transparente, gemeinsame Haltung der internationalen Staatengemeinschaft. Ein selbsternannter Heilsprediger, der Marco Ulkadri, ist nicht die Rettung für die Menschen in Pakistan.
Sandra Petersmann kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Lügner überschätzt gemeinhin die Bedeutung des späten Geständnisses, heißt es. Und so fragt man sich natürlich, was Lance Armstrong wirklich beabsichtigt, wenn er zugibt, was ohnehin jeder weiß. Wie viel er wirklich im Interview mit Talkkönigin Oprah Winfrey erzählt hat, das wissen wir nicht, denn die Sendung wird erst übermorgen ausgestrahlt. Aus Washington, Ralf Siener.
I can only say I was satisfied by the answer.
Lance Armstrong habe die Karten offen auf den Tisch gelegt und sei offenbar zu einer Generalbeichte entschlossen gewesen, sagte Oprah Winfrey in der Morgensendung des Fernsehsenders CBS.
He answered the questions in a way that he was ready.
Sie habe damit gerechnet, ihn mühselig mit allen Vorwürfen der Anti-Doping-Agentur USADA und seiner Teamkollegen konfrontieren zu müssen und habe sich auf das Interview über Armstrongs Dopingmissbrauch vorbereitet, wie auf eine Diplomarbeit, betonte Amerikas Star-Moderatorin.
A college exam.
Sie sei dann überrascht gewesen, wie bereitwillig, nachdenklich und ernsthaft der 41-Jährige ihre insgesamt 112 Fragen beantwortet hätte. Sie habe Armstrongs Anwälten untersagt, das Interview zu unterbrechen, betonte Amerikas Star-Moderatorin und kündigte an, das 2,5-stündige Gespräch mit Lance Armstrong ab Donnerstag in 2 Teilen ungekürzt in ihrem eigenen Fernsehsender Oprah Winfrey Network auszustrahlen. Es sei ohne Frage das wichtigste Interview ihres Lebens, meinte Amerikas populärste Moderatorin. Unterdessen scheint das US-Justizministerium entschlossen, Lance Armstrong wegen Betruges anzuklagen. Der Fernsehsender CBS und das Wall Street Journal berichten, das Ministerium überlege sich noch in dieser Woche einer Klage von Armstrongs früherem Teamkollegen Floyd Landis anzuschließen. Landis bezichtigt Armstrong und dessen Teammanager des Betruges, weil sie Sponsorengelder der US-Postbehörde für Dopingzwecke missbraucht hätten. Nach Informationen der New York Times will Armstrong mit dem US-Justizministerium zusammenarbeiten und bezeugen, dass Funktionäre des Radsport-Weltverbandes UCI von seiner Dopingpraxis wussten und den Gebrauch leistungssteigernder Mittel unterstützten. Lance Armstrong ist laut US-Medienberichten offenbar bereit, in einem Gerichtsverfahren als Zeuge gegen Besitzer von Rennstellen aufzutreten.
Lance Armstrongs Dopinggeständnis. Informationen von Ralf Siener. 150.000 Menschen im bitterarmen Mali auf der Flucht vor dem grausamen religiösen Terror islamistischer Rebellen. Die Armee des westafrikanischen Landes zu schwach, um sie aufzuhalten. Deshalb kam Frankreich zu Hilfe. Die Luftwaffe fliegt Angriffe auf die Islamisten. Die Vereinten Nationen begrüßen den Einsatz. Die Bundesregierung will zwar keine Kampftruppen schicken, prüft aber derzeit die Entsendung von 5 Transportflugzeugen zur Unterstützung. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Kein Kampfeinsatz der Bundeswehr in Mali. Auch die Kanzlerin sagte heute auf NDR Info das, was zuvor schon Außenminister Westerwelle beteuert hatte. Mehr noch, Deutschland, sagt Merkel, werde nicht in einen weiteren bewaffneten Konflikt hineinschlittern.
Diese Sorge ist nicht berechtigt. Wir überlegen, ob wir Unterstützung leisten, logistische Unterstützung oder anderweitige humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit dem französischen Einsatz. Wir selber werden uns an diesem Kampfeinsatz nicht beteiligen, aber wir finden, dass wir unseren Partnern Hilfe logistischer Art geben sollten.
Unseren Partnern, aber wem genau? Den Franzosen oder der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS, die UN mandatiert mit 3000 Soldaten eingreifen will?
Man darf nicht vergessen, Frankreich ist von Mali gebeten worden. Der UN-Sicherheitsrat hat diese Hilfe legitimiert.
Nicht alle sehen das so eindeutig. Logistische Hilfe der Bundeswehr für Frankreich beispielsweise, das seit Tagen in Mali Stellungen der Islamisten bombardiert. Nicht in jedem Fall, sagt die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Elke Hoff.
Was wir auf einer legitimen Rechtsgrundlage machen können, ist ECOWAS zu unterstützen und nicht das militärische Eingreifen der Franzosen unmittelbar, weil dafür die völkerrechtliche Grundlage fehlt.
Morgen wird der Staatspräsident der Elfenbeinküste Gast im Kanzleramt sein. Er ist derzeit Vorsitzender der Westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS und kommt vielleicht schon mit konkreten Hilfsanfragen. Verteidigungsminister de Maizière sagte, entschieden sei nichts. Auch nicht die Frage, ob der Bundestag den möglichen Einsatz mandatieren müsse.
Die Prüfungen für eine mögliche Unterstützung Deutschlands in Sachen Mali sind nicht abgeschlossen. Die Prüfung findet statt in Abstimmung mit Frankreich. Die Unterstützungsleistungen beziehen sich auf logistische, medizinische und humanitäre Hilfe, also nicht nur auf das Verteidigungsministerium.
Der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur, aber wirft der Bundesregierung schon jetzt vor, komplett unvorbereitet zu agieren. Ein Kampfeinsatz sei überdies eh nicht leistbar.
Ich glaube, dass das, was für einen Kampfeinsatz im Norden des Landes gebraucht wird, von der Bundeswehr gar nicht erbracht werden kann. Wir reden zum Beispiel über massenweise Hubschrauber auf riesigem Gelände, die die Bundeswehr nicht hat, auch in Afghanistan zu wenig hat.
Oberst Ulrich Kirsch, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, warnte in der ARD vor einer Überforderung der Bundeswehr, die mit Afghanistan, dem Patriot-Einsatz in der Türkei, dem Kosovo-Mandat und der laufenden Bundeswehrreform hierzulande bereits an ihre Grenzen stoße. Die Formel der logistischen Hilfe findet er im Übrigen verharmlosend.
Ja, nun wird so getan, als wenn Logistik nichts mit militärischen Einsätzen zu tun hat. Das ist falsch.
Kirsch erwartet, ähnlich wie die Grünen, dass der Bundestag deutsche Hilfe der Bundeswehr wohl mandatiert. Müsse. Für die Linkspartei jedenfalls steht schon jetzt fest, die Bundesregierung, so der Wehrexperte der Linken Paul Schäfer, schicke sich an, in Mali alle Fehler aus dem Afghanistan-Einsatz zu wiederholen.
Deutschland und die Mali-Krise. Georg Schwarte berichtete aus Berlin. Kindergeschrei ist Zukunftsmusik, sagt man. Aber für viele Eltern, vor allem die Mütter, ist mit dem Nachwuchs die berufliche Zukunft erstmal passé. Deshalb gibt es ja ab August einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Man kann den Kita-Platz also einklagen. Aber was nützt das, wenn es nicht genügend Plätze gibt? Der Städte- und Gemeindebund hat sich heute zur Lage geäußert. Peter Mücke berichtet.
Ab 1. August haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihre Kleinkinder. Das ist die Theorie. Die Praxis wird anders aussehen. Darauf bereitet der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Artikus, heute schon mal die Eltern vor.
Das ist bitter, dass insbesondere in den großen Städten eine hinreichende Versorgung mit den vom Bund und Ländern angepeilten erst 35% Versorgung, dann 39% nicht überall zu erreichen sein wird.
Denn in den Ballungsräumen werden weit mehr Eltern einen Betreuungsplatz benötigen. Schätzungen gehen von 40-50% aus.
Es wird Lücken geben und es wird aufgrund der mangelnden Möglichkeiten, alle Elternwünsche zu erfüllen, wird es Klagen geben. Wie viele das werden, das können wir heute nicht sagen. Ich glaube, das kann niemand sagen. Aber mit der berühmten Klagewelle, die das Land überzieht, rechnen wir nicht.
Wohl aber damit, dass sich Bund und Länder im Falle des Falles an den Kosten beteiligen, die durch die Klagen entstehen.
Denn wir sind schon der Ansicht, dass es Bund und Länder waren, die diese Veranlassung, sowohl was den zeitlichen Rahmen, was auch das Mengengerüst angeht, zu verantworten haben.
Bund und Länder dürften das ein bisschen anders sehen, weshalb sich die kommunalen Spitzenverbände mit zwei Rechtsgutachten munitioniert haben. Darin werden Bund und Ländern eine politische Mitverantwortung bescheinigt und den potenziell klagenden Eltern hohe Hürden gesetzt.
Nicht alle Eltern werden die Betreuung direkt um die Ecke bekommen, obwohl das jeder möchte. Auch das muss akzeptiert werden. Es gibt auch eine Grenze, dass natürlich eine Kommune sagen kann, wir haben jetzt keine Kita-Plätze mehr. Du musst mit der Tagesmutter in Anführungsstrichen dich zufrieden geben. Auch das muss akzeptiert werden,
sagt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg. Und selbst wenn eine Gemeinde weder einen Kita-Platz noch einen bei einer Tagesmutter anbieten kann, heißt das nach Ansicht der Juristen noch lange nicht, dass Schadenersatz gezahlt werden muss.
Wenn eine Stadt alles Erdenkbare getan hat, um die Platzzahl bedarfsgerecht auszuweiten und es fehlt aber dann an Fachkräften, dann sagen die Gutachter, ist es kein Fall, der zum Schadensersatz gegenüber dem Jugendamt führt.
Klingt konstruiert, ist es aber gar nicht, denn es gibt viel zu wenig Erzieher und deren Ausbildung dauert, weshalb die Städte und Gemeinden schon darüber nachdenken, Buffdis, die Bundesfreiwilligendienstleistenden, in der Kita einzusetzen. Außerdem drängen die Verbände auf Übergangslösungen.
Dann macht man es vielleicht in der Nähe eines schon bestehenden Kindergartens, dass die Außenfläche genutzt werden können. Solche Lösungen wollen wir auch anwenden.
Auch von Kitas in Containern ist die Rede und davon, dass sich mehrere Kinder einen Betreuungsplatz teilen.
Das heißt, dass in einer großen Einrichtung viele Konstellationen Konstellationen sein werden, wo einfach die Eltern, die nur Teilzeit nutzen, Plätze freilassen, die dann an andere Kinder vergeben werden können.
Doch trotz aller Sonderregelungen bei den kommunalen Spitzenverbänden rechnet niemand mehr damit, dass es ab 1. August genügend Betreuungsplätze gibt. Aktuelle Zahlen soll es im März geben.
Kita für alle, jedenfalls theoretisch. Ein Beitrag von Peter Mücke. Ein Haushaltsüberschuss von 0,1%, das klingt wenig spektakulär, aber 2012 war das erste Mal seit 5 Jahren überhaupt, dass Bund, Länder und Gemeinden mehr Geld einnahmen, als sie ausgaben. Und das trotz Eurokrise und drastisch gesunkenem Wirtschaftswachstum. Aus Berlin, Arne Meyer.
Das Statistische Bundesamt hatte die Details der Nachricht im 7. Absatz seiner Pressemitteilung mehr oder weniger versteckt. Erstmals seit 5 Jahren haben Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen 2012 einen Überschuss erzielen können. Bescheiden zwar, aber immerhin 2,2 Milliarden Euro sind unter dem Strich aufgelaufen. Vor allem die beiden Letztgenannten hätten dazu beigetragen, der Bund habe sein Defizit im vergangenen Jahr wenigstens reduzieren können, so das Bundesamt. Auf bundespolitischer Ebene löste diese Nachricht unterschiedliche Reaktionen aus. Der Bundeswirtschaftsminister, Vizekanzler Philipp Rösler, sah sich und die anderen Mitglieder der Bundesregierung im gemeinsamen Kurs bestätigt. In Sachen Haushaltskonsolidierung sei und bleibe Schwarz-Gelb ehrgeizig.
Und deswegen haben wir uns nicht nur vorgenommen, solide Haushalte für dieses Jahr, also 2013, zu verabschieden, sondern planen noch für das erste Quartal einen Haushalt vorzulegen für 2014. Und zwar einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Mit Erreichen dieses Ziels, und davon bin ich fest überzeugt, rückt dann auch das eigentliche Ziel in Sichtweite, nämlich einen tatsächlich ausgeglichenen Bundeshaushalt, nicht gesamtstaatlich, sondern Bundeshaushalt.
Ähnlich kommentierte der Unionsfraktionshaushaltsexperte Norbert Bartle die vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Ergebnisse. Und er ergänzte, dass Deutschland die mit der Schuldenbremse zusammenhängenden Vorgaben 4 Jahre früher als gefordert erreiche.
Und deshalb bleibt unser Ziel bestehen. Wir streben den strukturell ausgeglichenen Haushalt für 2014 an. Ich bin zuversichtlich, dass wir das erreichen werden, auch wenn die Konjunktur nicht mehr so läuft wie in den vergangenen Jahren, auch wenn die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie in den vergangenen Jahren. Wir haben das Ausgabeniveau konstant gehalten.
Eine lahmende Konjunktur und der damit verbundene Rückgang der Steuereinnahmen, was Bartle eher nebenbei erwähnte, ist ein Hauptkritikpunkt der Opposition. Ein überschaubarer Überschuss bei den Staatsfinanzen, das ist ja gut und schön, so die Finanzexpertin der Grünen Bundestagsfraktion Priska Hinz. Aber das Ende der Party ist absehbar. Schließlich deute sich an, dass Bundeswirtschaftsminister Rösler morgen bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes unter anderem wird mitteilen müssen, dass die Bundesregierung ihre ursprünglichen Wachstumserwartungen für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2013 nach unten korrigieren wird auf 0,4%.
Das heißt, es wird deutlich, dass man nicht mehr auf der Konjunkturwelle surfen kann, wie der Bundesfinanzminister es bislang getan hat, sondern dass strukturelle Einsparungen notwendig sind.
Aus den Reihen der Partei Die Linke kommen ähnliche Töne. Es sei leider eben nicht so, dass die Bundesrepublik nicht wisse, was sie in den nächsten Jahren mit dem vielen Geld anfangen solle, betonte die erste stellvertretende Vorsitzende der linken Bundestagsfraktion, Sarah Wagenknecht, die außerdem klarmachte, dass die heute vorgelegten Daten aus ihrer Sicht bestenfalls nebensächlich sind.
Ansonsten sind wir ja der Meinung, die Steuereinnahmen sind ausgesprochen ungerecht. Wir fordern einen höheren Spitzensteuersatz. Und diese Forderungen, die erledigen sich in keiner Weise im Lichte sozusagen kurzzeitig höherer Einnahmen.
Und wenn denn diese höheren Einnahmen erst in die öffentlichen Haushalte fließen, so Wagenknecht weiter, dann sei es aus Bundessicht vor allem Zeit für eines, ein Konjunkturprogramm.
Deutschland und der Haushaltsüberschuss, Arne Meyer informierte. McAllister oder Weil, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, Fortsetzung oder Wechsel. Darum geht's am Sonntag in Niedersachsen. Und natürlich bekommen die Spitzenkandidaten gerade bei einer so wichtigen Wahl Unterstützung aus Berlin. Gestern hat NDR Info SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück interviewt. Heute stellte sich Kanzlerin Angela Merkel unseren Fragen. Dietmar Riemer fasst das Gespräch zusammen.
Angela Merkel, die CDU-Vorsitzende, ihr macht der Wahlkampf in Niedersachsen immer noch Spaß.
Ich selbst werde noch 3 Einsätze in Niedersachsen haben und ich kann aus meiner persönlichen Begegnung mit den Menschen sagen, dass dieser Wahlkampf schon auch Freude macht. Es gibt ein sehr aufgeschlossenes Publikum, es gibt großes Interesse. Ich habe den Eindruck, dass die Niedersachsen schon sich sehr damit beschäftigen, wie geht es weiter mit meinem Land.
Aber bei aller Freude am Wahlkampf, der Spaß hat da ein Ende, wo die FDP vielleicht auf Leihstimmen hofft. Die CDU hat nämlich keine Stimme zu verschenken. Und das ist auch gar nicht notwendig, sagt die CDU-Vorsitzende. Sie ist nämlich voller Zutrauen, was die FDP betrifft.
Ich habe den Eindruck, dass die FDP aus eigener Kraft gute Chancen hat, in den Landtag zu kommen. Und deshalb habe ich erstens den Rat als Demokratin, dass ich mir eine hohe Wahlbeteiligung wünsche, also dass die Menschen sich ein Urteil bilden und auch zur Wahl gehen. Und als CDU-Vorsitzende sage ich einfach, beide Stimmen für die CDU, das ist ein guter Weg, um den Landesvater David McAllister auch weiter Ministerpräsidenten sein zu lassen.
Im Übrigen sei das ganze Gerede vom Testfall Hannover für die Bundes-CDU überhaupt kein Thema von wirklichem Gewicht.
Natürlich haben diese Wahlen auch immer eine Diskussionsebene in Berlin. Aber wir haben ja dieses Jahr auch noch die Möglichkeit, in Berlin einen Wahlkampf zu führen um die Bundesregierung. Und insofern sollte man die Dinge nicht vermischen, sondern ich helfe gern. Wir sind eine CDU. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Das ist so unser Credo, mit dem wir alle Wahlkämpfe bestreiten. Aber hier geht es um eine Landtagswahl und in der helfe ich gerne unterstützend.
Unterstützung brauchen zurzeit auch die Stromkunden, denn die Preise steigen. Zu den Problemen bei der Energiewende meinte Merkel im Norddeutschen Rundfunk, sie könne die Sorgen der Bürger hier gut verstehen. Mit Recht werde erwartet, dass eine Harmonisierung des Leitungsausbaus und des Neueinrichtens von Windkraftanlagen jetzt wirklich angegangen wird. An der erforderlichen Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes werde gerade gearbeitet. Falls es da Bereiche geben soll, in denen Firmen von der EEG-Umlage entlastet werden, obwohl das gar nicht nötig sei, dann müsse eben nachgesteuert werden, noch in dieser Legislaturperiode. Das Ganze ein Lernprozess, denn ein solcher Energieumstieg habe schließlich noch nie stattgefunden. Allerdings, meinte Merkel, es werde auch viel Propaganda gemacht. Golfplätze zum Beispiel seien, anders als behauptet, nie von der Umlage befreit worden.
Was die Menschen mit Sicherheit nicht verstehen, ist, wenn wir Windkraftanlagen genehmigen, wenn sie gebaut werden oder Offshore-Anlagen und anschließend kann man den Strom nicht mal dahin transportieren, wo er gebraucht wird.
Und die Konkurrenz von der SPD über den Herausforderer Steinbrück, Fehlstart bei den Sozialdemokraten, kein böses Wort.
Ich will das nicht weiter kommentieren. Ich weiß nur, dass gekämpft wird im Wahlkampf bis zum letzten Tag und dass überhaupt man heute keinerlei Prognosen machen kann. Als Bundeskanzlerin muss ich allerdings auch meine Arbeit machen. Das erwarten die Menschen mit Recht von mir und das werde ich auch tun.
Fragen an die Kanzlerin, zusammengefasst von Dietmar Riemer. Seit 1994 kürt eine Jury aus Sprachwissenschaftlern im hessischen Darmstadt das Unwort des Jahres. Einen besonders hässlichen oder geschmacklosen Begriff aus der gesellschaftlichen Diskussion. Dönermorde war das im vergangenen Jahr, Opferabo ist es diesmal. Jörg Kachelmann hat es benutzt am Rande des Vergewaltigungsprozesses gegen ihn. Informationen von Stefan Willert.
Opferabo war für die Sprachwissenschaftler der größte sprachliche Missgriff. Mehrfach soll ihn Jörg Kachelmann in Interviews genannt haben, nachdem er falsch beschuldigt und freigesprochen worden war. Kachelmann unterstelle jedoch mit dem Begriff Abonnement, dass Frauen generell ihre Interessen in Form von Falschbeschuldigungen durchsetzen würden, so die Sprecherin der Aktion Unwort des Jahres, Nina Janich.
Das Wort Opferabo stellt in diesem Zusammenhang Frauen pauschal und in inakzeptabler Weise unter den Verdacht, sexuelle Gewalt zu erfinden und somit selbst Täterinnen zu sein.
Opferabo verstoße damit auch gegen die Menschenwürde von Frauen, die tatsächlich Opfer sexueller Gewalt geworden seien. Ausdrücke wie Opferabo drohten letztlich den zivilgesellschaftlichen und juristischen Umgang mit sexueller Gewalt in bedenklicher Weise zu beeinflussen. Protest gegen den Begriff sei zwar aufgekommen, er sei aber in der öffentlichen Diskussion untergegangen. Nina Janich.
Von Alice Schwarzer und Emma über diverse Blogforen. Das finden Sie auch unter anderem unter der Schlagzeile Wörter, die man nie sagen darf. Also da haben sich natürlich sehr viele Frauenverbände gewehrt. Aber meinem Eindruck nach ist das nicht, sozusagen die Kritik nicht prominent genug geworden. Und das holen wir jetzt nach.
An zweiter Stelle nennen die Sprachwissenschaftler Pleitegriechen als unangemessenen und diffamierenden Ausdruck. Er sei in der Eurokrise von der Springerpresse geprägt worden.
Er diffamiert ein ganzes Volk und damit auch einen Teil der in Deutschland lebenden Bevölkerung in unangemessener und unqualifizierter Weise.
Das dritte Unwort Lebensleistungsrente ist für die Sprachwissenschaftlerin Janich regelrecht zynisch und irreführend.
Es blendet zum Beispiel Leute aus, Mütter oder Väter oder kranke Leute, die aufgrund ihrer familiären oder gesundheitlichen Situation diese Lebensleistung per se nicht erbringen können, also diese Dauer der Arbeit nicht erbringen können. Die Frage ist sozusagen, was ist denn das, was die dann gemacht haben? Ist das keine Art von Lebensleistung?
Börsenunwort des Jahres 2012 ist der freiwillige Schuldenschnitt.
Und das war's im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Tschüss und einen schönen Abend noch. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.